Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Wutwas-Versicherungen, dem Versicherer für KMU und Selbstständige.
NZZ Akzent. Fast hätte ein Brief Jessys großen Traum zunichte gemacht.
Und bin ich den nächsten Tag wieder in die Schule? Und da liegt ein Brief auf meinem Desk, oder? Von dem Schulleiter.
Die Schweizerin arbeitete seit Jahren an einem buddhistischen Gymnasium in Japan. Und in diesem Brief wurde sie von ihrem Rektor informiert.
Wenn man das direkt übersetzen würde, wäre es, ja, es tut mir leid, dir das so direkt zu sagen, aber als Ausländer und als Frau ist es für dich unmöglich, Priester zu werden.
Es tut ihm leid, aber als Frau und als Ausländerin sei es unmöglich, dass sie eine buddhistische Priesterin werden könne.
Man denkt, bist jetzt du ein altmodischer Kalb.
Ist das so überraschend, Marco, dass einer Ausländerin das verwehrt wird?
Nein, ganz so überraschend finde ich das eigentlich nicht. Es sind zwei Dinge, die da zusammenkommen. Das eine ist der Buddhismus, also auch diese Jodo Shinshu Buddhismus Linie, der Jessie angehört. Die hat das zwar nicht verboten, dass Frauen Priesterin werden können, aber es ist immer noch eher selten. Es ist eine Tradition und Frauen haben es in sehr traditionellen Bereichen in Japan einfach schwieriger. Dann kommt hinzu, dass sie Ausländerin ist. Und hier muss man einfach sagen, dass Japan zwar Zuwanderinnen und Zuwanderer braucht, gleichzeitig werden sie aber nie ganz akzeptiert.
In Japan bleibt man ewig Ausländer, auch nach Jahrzehnten. Davon haben Auslandredaktor Marco Kaufmann zwei Auswanderer erzählt. Ich bin Simon Schaffer. Was hören wir da, Marco?
Ja, das ist ein Sutra-Lesen, also das sind buddhistische Lehrtexte. Und da muss man sagen, dass Jessie diese Texte vorlesen kann, das braucht sehr viel Kenntnis von der japanischen Sprache vor allem. Es braucht aber auch eine langjährige Ausbildung, die dauerte 5 Jahre, dass sie nachher offiziell Sutras lesen darf. Mhm. Sie saß da am Boden in einem schwarzen Gewand, in einer grünen Schärpe, vor sich ein Buch mit diesen Texten. Und heute heißt Jessie Shakuhokai, das ist ein religiöser Titel, kombiniert mit einem japanischen Namen, und sie ist die erste ausländische Äbtissin.
Eine buddhistische Äbtissin mit blonden Haaren, blondem Pferdeschwanz in dieser Robe. Wie hat sie es denn geschafft?
Ich glaube, einerseits ihre Leidenschaft für das Japanische, für die japanische Kultur, für die japanische Sprache, sodass sie fließend Japanisch spricht, Japanisch liest, also auch alte, schwierige Texte. Mhm. Und das ist eine ziemlich hohe Hürde, die nicht viele Ausländer nehmen.
Ist das dann einfach jetzt nur Gelehrsamkeit? Also sie ist da besonders gelehrsam oder gibt es auch noch andere Gründe?
Ich glaube, bei ihr kommen zwei Dinge zusammen. Das eine ist, sie hat irgendwie schon als Jugendliche einfach Faszination gespürt für japanische Kampfkunst, für Schwertkunst, für Flöten, alte japanische Flöte. Es kam dann aber auch quasi ihre persönliche Geschichte herein. Sie hatte nach dem Tod ihrer Mutter, das war irgendein schwieriges Erlebnis, es war ein assistierter Suizid in der Schweiz. Sie stürzte in eine Lebenskrise. Ja, sie sagt, sie hatte eine schwere Depression durchgemacht. Und das hat eine Rolle gespielt, dass sie Zugang zur Religion fand, zu einer Religion, die eben das Leben bejaht. Und die Motivation allein aber, die hat es auch noch nicht ausgemacht, weil sie sagt, sie brauchte Unterstützung von progressiven Kreisen, weil wir haben ja diesen Brief erwähnt, wo ihr gesagt wird, vergiss es, wirst du nie schaffen, aber es gab auch sehr offene Geistliche, die gesagt haben, also wenn sie das alles kann, wenn sie das alles will, dann kann sie das machen.
Und es ist nicht so gewesen, dass in dieser Jodo-Schule jetzt Frauen nicht hätten können Priester werden. Die haben auch können werden.
Schon damals.
Also dort, wo ich an dieser Schule war.
Ja.
Und dann kam noch mal ein Faktor hinzu, Fachkräftemangel, ja, auch ein religiöser Fachkräftemangel. Und
Priestermangel.
Genau. Sie ist heute ihr Heimtempel sozusagen in Tsuruga, das ist im Westen von Japan, wo die meisten Leute, also die jüngeren Leute, abwandern, in die Städte ziehen. Und als der letzte Abt dort oder der letzte Tempelvorsteher gestorben ist, sie haben niemanden gefunden. Und da wurde der Kontakt hergestellt. Man hat gemerkt, das ist eine Frau, eine Ausländerin, aber die kann das und die ist sehr gut ausgebildet und die findet den Zugang zu den Leuten.
Und das heißt, die Leute waren dann auch offen für sie vor Ort? Also stelle ich mir vor, sind wahrscheinlich nur ein paar hundert Leute und nicht allzu viele.
Also ich habe das Gefühl, sie ist sehr gut angekommen, sie wird akzeptiert, auch weil sie so ein bisschen mehr Drive vielleicht in das Tempelleben gebracht hat. Sie organisiert Konzerte dort, sie ist sehr aktiv im Dorf unterwegs. Also sie hat eigentlich einer Gemeinde, die ein bisschen vom Aussterben bedroht war, neues Leben eingehaucht.
Ja. Vielleicht auch, weil die Leute merken, eben da hat jemand großen Respekt vor der ganzen Materie und ist wirklich drin.
Ich glaube, dass gehört in Japan dazu. Japanerinnen und Japaner sind Perfektionisten. Also wenn jetzt jemand einfach kommen würde und sagt, ja, ich mag da irgendwie ein bisschen das Tempelleben und so, das würde nicht akzeptiert.
Ja.
Also sie beherrscht eigentlich diese religiösen Traditionen. Sie hat sich dann auch enorm angepasst in dem Sinne. Und ich würde sagen, sie beherrscht mehr Traditionen als manche Einheimische.
Follow the rules. It's their culture, it's their country.
Ja, hier hören wir Byron Myrmikidis, ein Australier mit griechischen Wurzeln. Und er lebt mit Unterbrüchen insgesamt jetzt schon fast 25 Jahre in Japan, meistens in Tokio, also in der Hauptstadt. Er ist seit kurzem pensioniert, er war vorher Manager in einem amerikanischen Finanzunternehmen, das aber japanischen Sitz hat. Und ich höre das noch in den Ohren, wie er sagt, rules, rules, rules. Also Regeln, Regeln, Regeln. Wenn man in diesem Land ankommen will, wenn man in diesem Land respektiert werden will, die Sprache, das ist wichtig, man muss die Sprache beherrschen. Aber es geht vor allem auch um die sozialen Regeln.
Japanese people don't throw litter on the ground.
Das sind Dinge, die einem vielleicht als Schweizer gar nicht so fremd vorkommen, also korrekt anstehen, leise sein, Abfall sauber trennen, nicht in der U-Bahn telefonieren. Da gibt's aber auch vielleicht eher ungewohnte Sachen, also überhaupt nicht kein Trinkgeld geben.
Japanese people can't be seen to be putting money in their pocket from a customer.
Das ist einem japanischen Umfeld, wird das als komisch angeschaut. Also man kann auch leicht Fehler machen und Byron, würde ich sagen, ist einer, der sich bemüht, keine Fehler zu machen.
Und es scheint ihm auch zu entsprechen. Also er geht darin auch ein bisschen auf.
Unbedingt. Also ohne, dass ich jetzt das Gefühl habe, er versucht, japanischer zu sein als Japaner. Er sagt, mir ist es wohler in Japan. Ich fühle mich irgendwie dem Japanischen näher als dem Australischen.
Ja. Und eben, er ist maximal international. Eben ein Australier mit griechischen Wurzeln, der für ein amerikanisches Unternehmen in Japan arbeitet.
Absolut. Persönlich muss man vielleicht noch sagen, er ist mit einer Japanerin verheiratet seit langem. Sie haben einen gemeinsamen Sohn. Also da ist auch etwas Japanisches herangewachsen.
Ihm scheint es leichter zu fallen, aber eben, das heißt ja, dass es so auffällt, das heißt auch, das bringen nicht alle hin, diese ganzen Regeln. Und die kleinen vielleicht auch, die kleinen Regeln.
Ich denke, das ist ein Problem geworden in Japan, wenn es um die sogenannte Ausländerfrage geht. Und zwar haben wir da wie zwei Kategorien. Also wir haben die Ausländer, die in Japan leben. Wir haben aber auch die Ausländer, die Japan einfach besuchen. Und das hat extrem zugenommen. Es ist ein Riesenwachstum. Und ja, da gibt's unschöne Vorfälle, also Leute, die irgendwie wie wahnsinnig an einer Tempelglocke reißen und sich dann TikTok-Video machen draus, Geishas, die bedrängt werden. Also das ist für die lokale Bevölkerung zum Teil echt zu viel. Also wenn wir von Overtourism reden, dann ist das sicher ein Thema. Und in der Wahrnehmung vieler Japaner ist es gar nicht so einfach zu sagen, aha, okay, das sind jetzt die Touristen, die nicht so viel wissen, oder es sind Ausländer, die sich wirklich integrieren wollen. Jetzt muss man hier natürlich sagen, insgesamt sind das immer noch wenig, es ist etwa 3% der Wohnbevölkerung.
Verglichen mit anderen Ländern, die zweistellige haben, oder in der Schweiz.
Genau, Beispiel. Genau. Ja. Aber in Japan ist die Veränderung jetzt relativ schnell gegangen, weil die Regierung gesagt hat, ja, wir brauchen ausländische Arbeitskräfte, wir werden immer älter und so, wir haben zu wenig Leute, die in den Fabriken arbeiten. Aber das hat Spannungen gegeben und das wiederum hat dazu geführt, dass man das auch politisch spürt. Also es gibt eine Partei, die heißt Sanseito, die ist ja stark fremdenfeindlich, die hat starken Zulauf gefunden.
Ja.
Und man muss sagen, selbst jene, die sich dann ganz anpassen, die die Sprache beherrschen, wie jetzt eben Jesse und Byron, sie merken natürlich, sie werden nie ganz dazugehören.
Zum Stichwort dazugehören, eine kleine Werbung hier, nur für Podcast-Hörerinnen und Hörer gibt es jetzt ein Sonderangebot, 7 Tage lang die digitale NZZ gratis und keine Angst, es gibt danach kein automatisches Abo, also das Abo endet vollständig. Der Link dazu ist in der Folgenbeschreibung.
Wir sind gleich zurück. Als selbstständig Erwerbende sind Sie 100% bei Ihrem Projekt. Wir 100% bei Ihrem Schutz. Bei der Woodwise begleiten wir Sie umfassend und ein Leben lang mit einer Ansprechperson, die Ihre Bedürfnisse kennt. Als selbstständig Erwerbende und als Menschen.
Das heißt, es gibt eigentlich gar keine Chance jetzt. Es gibt gar keine Möglichkeit, ganz in Japan akzeptiert zu werden, auch wenn man länger dort lebt, wenn man die Sprache wirklich gut lernt.
Ich würde sagen, das ist so, weil der Pass ändert nichts am Aussehen. Also jetzt als gerade als Westler insbesondere wird man immer als Ausländer angesehen werden. Man schafft es durchaus, ein sehr geschätzter Gast zu sein, auf Lebenszeit sozusagen. Die Leute werden einem auch viel Komplimente machen, wie gut man die Sprache schon beherrscht und so. Aber verschiedene asiatische Gesellschaften haben halt eine relativ enge Definition auch von ethnischer Homogenität. Ja. Und da passt es zum Beispiel in Westler einfach nicht rein.
Ja. I've been taken to hospital a number of times by ambulance for various reasons.
Und dann hat er mir eine Szene erzählt, also eigentlich sind es ja mehrere Szenen, weil er so lange schon in Japan lebt, weil hat er vielleicht 2 oder 3 Mal musste er mit einer Ambulanz in ein Spital. Er war zumindest 2 Mal war nicht ganz bewusstlos, oder? Und er lag da irgendwie auf einer Schrage festgebunden und so, und die fuhren da mit 100 Kilometer irgendwie. Und er hört mit einem Ohr, weil er ja sehr gut Japanisch kann, hat das alles verstanden, rufen die irgendwie im Spital und sagen, du, wir haben da einen Ausländer, was sollen wir machen? Nehmt ihr ihn?
Ja.
Nein, okay, dann müsst ihr ein anderes Spital suchen.
And my argument is, you don't need to say I'm a foreigner, but they do. They have to say it's a foreigner.
Und ja, er hat dann quasi in der Ambulanz, obwohl es ihm ja wirklich nicht gut ging, sonst wäre er nicht in der Ambulanz gewesen, hat gesagt, ja, aber sag denen nicht, dass ich Ausländer bin, oder? Ja. Weil er schon antizipiert hat, sonst werden wir wieder abgelehnt, oder? Wenn sie mich abgeladen hat, dann bin ich dort. Aber er hat gesagt, das hat alles nichts genutzt und ich höre noch, wie er auf Englisch sagt, that's one of the most frustrating things about the healthcare in Japan, oder? Ja. Einerseits die Qualität absolut super, aber hier kommt dieses kulturelle Problem irgendwie rein.
They don't welcome foreigners because it's troublesome.
Dann habe ich dann gesagt, ja, ist das irgendwie nicht brutal? Und erst einer versucht das alles auch ein bisschen zu erklären. Er hat gesagt, ja, eigentlich schon, aber die Japaner lehnen den Ausländer und mich nicht ab, weil sie die Ausländer hassen, sondern sie haben das Gefühl, wir können mit dem nicht wirklich umgehen, oder wir haben dann einen Spezialist, der vielleicht kein Englisch kann, oder es gibt mit der Krankenkasse ein Problem. Sie versuchen irgendwie diese Situation so zu vermeiden, weil sie haben sehr hohe Qualitätsansprüche und wenn sie das nicht umsetzen oder das Gefühl haben, das führt zu einem Scheitern, dann kann das dazu führen, dass sie irgendwie sagen, lieber die Situation vermeiden, als eine Situation zu schaffen, wo man irgendwie eben nicht diesen Standard erreichen kann, den sie möchten.
Die beiden sind jetzt schon lange da, eben sind tief drin und haben Wurzeln geschlagen. Haben sie vielleicht auch ihren Frieden geschlossen jetzt?
Das ist ganz fest mein Eindruck. Biden zum Beispiel sagt, man muss Japaner nehmen, so wie sie sind.
It is the way it is. This is Japan and I live here.
Und das tönt nicht irgendwie nach Enttäuschung oder Frustration, sondern das ist einfach so. Und bei Jesse ist es nicht anders.
Du hast natürlich dann die, wo das will ich nicht gerade so sagen, aber du spürst den schon Blick, weißt du das irgendwie?
Weil auch sie sagt, natürlich habe ich gespürt, wie mich Leute ablehnen, wenn sie mich anschauen. Ich, die Westlerin im Priestergewand. Es gibt Konservative, die wollen das nicht. Aber auch hier wieder, es ist so. Sie nimmt es hin wie ein Naturgesetz.
Danke, Marco.
Bitteschön.
Das war der Akzent mit dem Auslandredaktor Marco Kaufmann. Mein Name ist Simon Schaffer. Bis zum nächsten Mal.